Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas.
Und Sebastian. Und
du, Sebastian, halt. Ich habe eine Frage gleich an dich, bevor du losschießt,
die
mich dringend wird. Und zwar, hast du denn heute schon oder in der jüngeren Zeit deinen Lifestyle so angepasst, damit wir auch endlich das Bruttosozialprodukt also massig in die Höhe treiben? Oder bist du immer noch faul und krank oder was weiß ich, daheim rumliegen?
Also dazu sage ich, kann ich zwei Sachen sagen. Du spielst auf Fritze Merz an, oder?
Und seine Kumpaninnen und Kumpaninnen.
Ja. Also zum einen kann man bei mir wirklich nicht von Teilzeit sprechen. eher ist es Overtime, würde ich sagen. Und zum Zweiten hatte ich auch noch gar keine Gelegenheit, mich krank zu melden. Also ich muss jetzt mal irgendwie gucken, wenn man diese berühmten 14,5 Tage sich vornimmt. Dann, jetzt sind wir schon im Februar, dann hätte ich, wenn man jetzt 14,5 durch 12, ne, dann hätte ich ja schon über einen Tag krank sein müssen.
Ja. Aber du würdest ja als guter Mitarbeiter, würdest du ja gewissermaßen dich also krank melden und dann zur Arbeit gehen. Krank zur Arbeit gehen. Also die Chance hattest du also noch nicht.
Die hatte ich noch jetzt, nicht, nee. Die hatte ich
ja,
noch
ja,
nicht.
Ja, genau, genau. Nee, du hast recht, das sind ja zwei Dinge, die unser Land gerade so an den Rand des Bankrotts führen. Erstens die hohen Krankenstände, wo jeder also offensichtlich da nur freiwillig sich krank meldet daheim. Und das Zweite ist ja eben diese Teilzeit, genau wie du sagst, Idee, dass jetzt also die Leute aus Lifestyle-Gründen Teilzeit arbeiten. Ja. Und das ist ja schon ein bisschen eine wirre Diskussion, die üblicherweise von den Gegnern da von Fritzens Aussage, oder es war ja eigentlich ein Antrag, den die Mittelstandsvereinigung der CDU für den Parteitag, glaube ich, vorbereitet hat. Die Gegner dieses Antrags oder dieser Idee, die sagen immer, ja, aber guckt mal hin, die sagen das völlig zu Recht, die Leute machen ja nicht aus Spaß Teilzeit, sondern die müssen eben andere Dinge tun, Care-Arbeit leisten, ob es Pflege von Angehörigen oder Kinderbetreuung ist und so weiter. Und das finde ich alles völlig richtig. Ein zweiter Aspekt, der mir da immer noch auffällt oder eingefallen ist, ist, was ist denn so schlimm an Lifestyle?
Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Und wenn die Leute das machen, weil sie Spaß dran haben, ist es doch auch völlig in Ordnung. Also
vielleicht sind es glückliche Mitarbeiter und dann da vielleicht auch produktive Mitarbeiter für dieses Unternehmen. Und selbst wenn sie einfach ihr Zeug machen, Lifestyle ist jetzt ja kein Malus.
Ja, ich weiß also auch nicht. Ich finde das auch alles einigermaßen absurd. Wobei, wie gesagt, deswegen habe ich das auch gleich gesagt. Ich finde eigentlich diese ja schon irgendwie damit zusammenhängende Aussage über die unverschämten 14,5 Kranktage im Jahr durchschnittlich, ne? Der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die finde ich fast noch schlimmer. Ich persönlich, muss ich sagen. Weil was ist denn das für eine, also erstens, welche Unterstellungen gehen damit einher, ne? Das, was du gerade schon gesagt hast, dass die Leute sich halt da zum Spaß irgendwie krank schreiben lassen und dann keine Ahnung was machen. Und aber zweitens, die ja wenigstens implizite Forderung, dass man dann doch zumindest unter bestimmten Umständen trotzdem arbeiten gehen könne.
Ja.
Also ich meine, ich weiß jetzt nicht genau. Zuerst habe ich gedacht, der Fritze will zurück in die 50er-Zeit reisen. Aber diese Vorstellungen liegen eigentlich noch weiter zurück.
Also wir rütteln an die Zeit. Vor der Einführung auch von Arbeiterrechten Rechten von Arbeitnehmenden. Aber vielleicht hat er unsere Folge gehört und sich gedacht, ja stimmt, in die Zeit zurückreisen können wir nicht, dann holen wir einfach die Zeit wieder her und machen es uns so wie früher. Ja, das Das will ich jetzt nicht ausschließen.
Dass Fritze Merz das so hört, erklärt vielleicht die Wachstumsraten unseres Podcasts.
ja, ganz genau. Wir warten auf eine Nachricht von ihm per E-Mail. Falls er uns zuhört, am Ende des Podcasts kommen nochmal unsere Kontakte.
Da kommen unsere Kontaktkarten und Fritze, wir würden dich gerne interviewen.
Ja. Das wäre mal hier. Ja. Genau, da gibt es aber gehörig Dissens.
Da gibt es gehörig Dissens und die einzige Bedingung wäre, dass wir dich mit Fritze duzen dürfen.
Genau. Er darf uns auch alles fragen.
Ja,
was er will. Ja. So, das wäre sozusagen, genau. Das würden wir bieten, sozusagen.
Das würden wir bieten. Wie lange und oft warst du schon krank, Andreas, in diesem Jahr?
Ja.
Machst du Teilzeit oder Homeoffice? Also all solche.
Was ist dein Lifestyle?
Genau.
Unseren Lifestyle offenlegen.
Genau. Ja, ganz unverblümt.
Ja, genau. Ich meine, wir können ja eh nicht, wir sind ja einfach so ein Laber-Podcast, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob wir sozusagen die. Also, so die, wie sagen, ja, wie soll man sagen, die erste Garde der Märzschen Bruttosozialproduktsteigerer sind wir wahrscheinlich nicht, oder?
Und ja, mit dem Podcast
auch noch in der
nicht.
Philosophie tätig. Das ist, glaube ich. Ja, weiß nicht. Wenn Fritzes Töchter, ich glaube, der hat Töchter, gesagt hat, wir würden gern Philosophie studieren. Wobei, da fällt mir ein, ich glaube, ein Sohn, wenn ich das recht weiß, das müssen wir nochmal nachschauen, ein Sohn von ihm ist Philosoph.
Ja,
glaub,
das, Freiburg, das kann ich sogar bestätigen. Ja, genau. Ja.
Schau mal her. Ja. Das ist ein Game Changer. Jetzt ändert sich alles.
Der Nestbeschmutzer.
genau. Dann muss man natürlich das nochmal neu umdenken. Aber gut, wir machen heute ein anderes Thema.
Wir machen heute ein anderes Thema. Eigentlich ein noch traurigeres Thema, muss man sagen. Wir starten gleich mal wieder in die Vollen in diesem Podcast und möchten uns nochmal mit den Entwicklungen in den USA und ihrer Einordnung beschäftigen. Wir haben uns ja im letzten Jahr öfter über Donald Trump ausgelassen, einige Entwicklungen da diskutiert, aber nach all dem, was so in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, haben wir uns gedacht, wir müssen uns dem vielleicht nochmal widmen.
Ja, Sebastian, du hast es genannt. Ich glaube, wir hatten beide in den vergangenen Wochen und Tagen ziemlich Wut im Bauch. Und deswegen dachten wir, da müssen wir jetzt doch nochmal drüber reden und uns aufregen. Man muss es wahrscheinlich nicht extra nennen, aber wir wollen es tun. Die Vorgänge in den USA sind erschreckend und die erschreckenden Dinge passieren in immer schnellerer Schlagzahl, also immer schneller, die Entwicklungen sind immer schneller, dass wirklich ganz schreckliche Dinge passieren. Zuletzt eben auch zwei, wie viele Leute es nennen, Hinrichtungen. Rene Good und Alex Pretty wurden von ICE-Mitarbeitern erschossen auf offener Straße.
Ja.
Und wie wir alle aus den Videos kennen, die wir vermutlich zuhauf gesehen haben, waren das, man kann es vermutlich nicht anders sagen, als einfach Hinrichtungen von Personen, die friedlich protestiert haben, sogar noch friedliche Aussagen gegenüber den ICE-Mitarbeitern gemacht haben und von denen also keine Gefahr, nur Protest ausging. Und das macht, finde ich, wütend. Und mich macht es wütend und auch irgendwie hilflos und ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie es den Leuten vor Ort geht, in der Nachbarschaft, diese marodierenden Horden von ICE, also der Immigration Enforcement, Gang.
Ja, nennen wir es Gang, ja.
Gang rumlaufen. Ja. Also, und das ist schon sehr schlimm und irgendwie mich macht es wütend und nicht nur mich. Ich habe jetzt gerade dieser Tage ein Video auf Instagram gesehen von Tom Morello, dem Gitarristen von Rage Against the Machine. Der einer der wenigen Künstler ist, oder nicht wenige Künstler, aber einer der der Künstler, die am wütesten sind, die wirklich Wut haben und protestieren. Man muss hier auch Bruce Springsteen nennen, der ein Lied gemacht hat, Streets of Minnesota. Und auch Tom Morello tritt da wirklich auch mit und in seiner Kunst auf, aber auch auf der Straße. Und der hat irgendwie einer Gruppe an Konzertbesuchern entgegengerufen, ja, es spricht wie ein Faschist, es tötet wie ein Faschist, es ist Faschismus, was da passiert. Und dann dachte ich mir, ja, irgendwie finde ich das sehr, sehr überzeugend, das ist irgendwie Faschismus, langsam Faschismus pur, muss man sagen. Mhm. So mein Eindruck, der ist aber vielleicht irgendwie auch durch die Wut verursacht, die in meinem Bauch ist, ob der Dinge, die da passieren. Und dann dachte ich mir, ja, Sebastian, was denkst du davon? Ist das Faschismus oder sind die USA, müsste man mindestens sagen, auf dem Weg dahin und kurz davor auf der Türschwelle zum Faschismus? Ja. Ja. Das würde ich gerne irgendwie mit dir diskutieren.
Ja,
ich habe das Gefühl, nämlich ja.
Ja, ja, genau. Und als du mit der Frage auf mich zukamst und sozusagen in der Vorbereitung, habe ich ja auch sozusagen intuitiv erstmal mit ja geantwortet, ne, auf die Frage, ist das Faschismus oder ist das auf dem Weg, sind die USA auf dem Weg in den Faschismus? Und dann, und ich glaube, ich würde auch dabei bleiben, das so zu bezeichnen.
Mhm.
Aber als ich dann näher oder länger oder detaillierter drüber nachdachte, kam in mir irgendwie so die Frage auf, nochmal, aber was zeichnet das denn eigentlich aus?
Ja.
Also das ist ja auch inzwischen sozusagen, wird es ja ganz häufig gesagt, ne? In den USA gibt es faschistoide Tendenzen, ne? Oder es entwickelt sich Richtung Faschismus oder es ist Faschismus, ja, was da passiert. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Mhm. Ne? Und dann habe ich nochmal so ein bisschen nachgeguckt und da streiten sich ja die Gelehrten auch drüber. Jetzt erstmal noch gar nicht so sehr mit Blick auf die USA, sondern schon mit Blick auf den Faschismusbegriff an sich. Also was umfasst der eigentlich? Worauf kann der bezogen werden? Ne? Und da gibt es ja eine ganze Bandbreite von Positionen, die alle für sich vielleicht auch ihre Plausibilität haben. Ne? Also angefangen bei Theoretikern, die sagen, das ist der Begriff muss sozusagen rein historisch verwendet werden. Und wenn man ganz genau sein will, dann kann man ihn eigentlich sowieso nur auf das Italien der Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts beziehen. Ja, und manche sagen dann, naja, das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu eng. Also Deutschland und Japan wenigstens, ne, im selben Zeitrahmen waren schon auch faschistische Staaten, ja, und müssen auch als solche bezeichnet werden. Aber das ist sozusagen die eine Seite, ne, die erstmal sagt, dass dieser Begriff lässt sich eigentlich nur sinnvoll auf eine ganz bestimmte historische Phase anwenden, ja, und da auf ganz bestimmte Länder eben im Kern. Und auf der anderen Seite eben Versuche, die jetzt für uns vielleicht sogar gewinnbringender sind, ne? Die versuchen, Kriterien oder Aspekte herauszuarbeiten, was denn Faschismus eigentlich ausmacht. Und wenn wir heute eben von Faschismus reden, dann denke ich, müssen wir doch diese Frage beantworten, oder? Also was, welche Aspekte, welche Kriterien müssen faschistische Tendenzen oder Überzeugungen erfüllen, damit sie eben als solche bezeichnet werden können?
Ja.
Und ich fange einfach mal an mit zwei, drei und du kannst ja sagen, ob du die plausibel findest oder ob du...
Ich dachte auch, dass das ein sinnvoller Punkt ist. Ich hatte natürlich auch überlegt, warum denke ich das? Und hat der Tom Morello recht und andere, die das sagen, und hat er auch ein paar Sachen überlegt und dachte, vielleicht macht es Sinn, dass wir irgendwie mal zusammentragen, was wir vielleicht darunter verstehen. Und dann können wir nochmal evaluieren, so macht es Sinn, jetzt dieses System oder die Vorgänge als faschistisch oder als in Richtung Faschismus tendierend bezeichnet oder so. Also insofern, fang mal an und wir ergänzen und dann gucken wir mal, ob wir so ein Bild zusammen zimmern können.
Also ich würde zum Beispiel sagen, ein wichtiger Aspekt ist, dass sowas wie ein Führerprinzip vorliegt. Ne? Mhm. Also dass man davon überzeugt ist, dass es einen Führer braucht, der eben über einer solchen Gesellschaft, über einem solchen Staat steht, beziehungsweise das anführt, ne, eben, dass es sicherlich auch dann damit verbunden totalitaristische mindestens Tendenzen gibt, ne? Mhm. Zwei hätte ich jetzt noch so aus der Schisselermenge, nämlich einerseits einen sehr stark ausgeprägten Nationalismus.
Mhm.
Und als drittes vielleicht noch die Ausgrenzung von bestimmten Minderheiten, wobei sich das dann vielleicht auch nochmal unterscheidet, je nach System, welche Minderheiten dann ausgegrenzt werden. Historisch gesehen hat es natürlich oft die gleichen getroffen, sage ich jetzt mal. Ja.
Ja.
Aber ich glaube, das kann man auch so abstrakt erstmal belassen, ne? Dass die Ausgrenzung von Minderheiten eine wesentliche Rolle spielt. Das wären jetzt erstmal, was habe ich jetzt gesagt, 3 oder 4 Vorschläge. Ich weiß nicht, was du davon hältst.
Ja, genau. Oft verbunden historisch eben auch mit dem Antisemitismus, genau, dann verbunden, meinst du wahrscheinlich mit dem Hinweis drauf, es trifft immer die gleichen. Genau. Nee, würde ich auch sagen. Und ich glaube, damit verbunden auch, nur nochmal explizit hervorgehoben, ist auch sozusagen so ein Gewaltaspekt. Also das ist eben nicht nur in Anführungsstrichen sozusagen Ausgrenzung, sondern tatsächlich auch mit Tötungen verbunden und in einzelnen Ausprägungen dann eben auch mit einer systematischen Ermordung dieser Minderheiten, also Holocaust zum Beispiel. Das ist jetzt in den USA noch nicht der Fall, aber wir sehen eben auch eine massive Gewaltanwendung. Das ist ja jetzt nicht einfach, ich sage mal, irgendwie eine Maßnahme, um was weiß ich, Einwanderung zu begrenzen oder so, sagen wir, was schon schlimm genug wäre oder falsch aus meiner Sicht, aber eben mit Gewalt geht es einher. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auch auf einer gewissen Größendimension.
Ja.
Und du hast es eben schon, Nationalismus, den hast du schon angesprochen, eben das ist so eine politische Haltung, die eben eine ganz starke In-Group-Out-Group-Spaltung einführt, entlang der Linie eben der Zugehörigkeit zu einem Volk. Ich glaube, das wollte ich nur sozusagen ergänzen. Du hattest es mit dem Begriff Nationalismus schon genannt. Was ich, glaube ich, auch noch ganz wichtig finde, ist so eine umfassende Deutung der Realität, ein Wechsel des Narrativs darüber und die Kontrolle des Narrativs darüber, was Wirklichkeit ist. Ja? Verbunden zum Beispiel auch mit der Abwertung dessen, was so bislang als irgendwie Realitätsnarrativ galt.
Also
wir halt so umgingen mit Wissenschaft und Welterkenntnis und so weiter. Und das wird sozusagen umgemünzt auf ein Narrativ, in das eben dann das faschistische System oder der Führer und seine Partei oder seine Gruppierung eben dann kontrollieren. Und Kontrolle wird ausgeübt durch, und das ist ein weiteres Element, würde ich vielleicht sagen, durch sowas wie Gleichschaltung der Medien.
Ja.
Oder eine Kontrolle jedenfalls der Medien und ein Abqualifizieren eben, ich sag mal, demokratischer medialer Öffentlichkeit als Fake, oder? Wir sehen es, also als Beispiel muss man halt die USA oder kann man heranziehen, so eine Abwertung der Journalisten, der einzelnen Journalisten auf den Pressekonferenzen als Schwein oder als, hört man ja ständig, wenn irgendeine unbeliebte Frage da bei Pressekonferenzen im Weißen Haus stattfinden, dass die als dumm und als sonst irgendwie...
Ja, oder dass sie, das ist ja auch, da denkt man ja vielleicht schon gar nicht mehr dran, ne, weil schon so viel passiert ist in der kurzen Zeit. Aber mir kam auch wieder in den Sinn, diese ganze Geschichte um die Nicht-Akkreditierung von Journalisten, ne?
Ja.
Das war doch erst im letzten Jahr, ne? Und die Protestaktion der anderen Journalisten dann, die dann sozusagen geschlossen eben das Weiße Haus verlassen haben als eigentlich akkreditierte Journalisten. Ne? Da hat sich genau das, was du jetzt angesprochen hast, eigentlich schon gezeigt. Nur ich muss auch ganz ehrlich sagen, also was mich besonders erschreckt immer ist, in welcher Geschwindigkeit das alles jetzt passiert.
Ja.
Dass man ja das Gefühl hat, der ist irgendwie schon, weiß ich nicht, 3 oder 4 Jahre jetzt zum zweiten Mal Präsident und nicht erst ein gutes Jahr, ne?
Ja, stimmt.
Und wahrscheinlich, also ich meine, wir haben das ja damals auch zum Beispiel und viele andere natürlich auch schon sehr kritisch gesehen und als bestimmte Tendenzen eben auszeichnend gesehen, aber dass dann in so kurzer Zeit eben Dinge passieren, wie sie jetzt passieren, die eben sozusagen vor allen Dingen die Gewalttaten, von denen du ja auch schon gesprochen hast. Ich glaube, also ich hätte das so ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob du das so gedacht hättest.
Nee, ich glaub nicht. Es überrascht mich nicht, muss ich sagen. Mhm. Irgendwie, aber genau, aber dann irgendwie doch, weil ich den Eindruck teile, das ist irgendwie so schnell und wird immer schneller, habe ich das Gefühl und immer wilder und so grenzenloser in dem, was passiert, glaube ich. Und ich wollte noch ein Ding hinzufügen, was ich glaube ich was vielleicht zu dieser Gleichschaltungsidee passt. Ich glaube, es ist ja schon auch immer, oder mit dem Faschismus verbunden, ist immer so die Ablehnung eben von sowas wie Wissenschaft und Diskurs.
Ja.
Ich auch irgendwie plurale Meinungen und der Austausch, der Streit um Meinungen und dergleichen. Das wird eben abgelehnt durch eine Gleichschaltung der Medien, durch die Kontrolle der Narrative, aber auch zum Beispiel durch eine Ausschaltung von Gleichschaltung von so, ich sag mal, kritischen Institutionen, nicht nur Medien, sondern auch Kultur. Kunst und Kultur. Und das sehen wir in den USA, ist ja groß in der Diskussion gerade dieses Kennedy Center, ein Kulturcenter, das jetzt geschlossen werden soll, sogar angeblich wegen Umbau, das jetzt auch den Namen, ich glaube, das heißt Trump Kennedy Center oder so inzwischen. Ja. Und hat eben explizit zur Aufgabe jetzt erhalten, patriotische Kunst zu zeigen und zu fördern. Und ich glaube, das ist eben so ein weiterer Beleg oder so eine Baustelle, wo, glaube ich, faschistische Systeme oder zumindest Systeme, die zum Faschismus tendieren, eben angreifen oder an denen sie eben Gesellschaft umbauen, um kritische Diskurse, wo Pluralität, Pluralismus, Wissenschaft, Kunst, kritisches Denken allgemein gefördert werden.
So. Und das Perfil daran ist ja, und das kann man ja auch bei uns beobachten, Stichwort AfD, ne? Mhm. Und das gehört sozusagen auch zu dieser Strategie, die du gerade ansprichst, dass genau das Gegenteil behauptet wird.
Ja.
Ne? Es wird ja immer, also die AfD ist ja auch ganz groß da drin, zu behaupten, wir sind die Demokratinnen und, nicht Demokraten, wir sind die Demokraten, und es gibt keine Meinungsfreiheit mehr und es gibt keinen Diskurs mehr und ich darf ja nichts mehr sagen und so weiter, und tatsächlich verfolgen sie ja genau die gegenläufige Strategie, nämlich das, was du jetzt gerade auch dargelegt hast, ne? Und was eben in den USA einfach schon ein ganzes Stück weiter gediehen ist. Ne?
Ja. Ja.
Das macht das Ganze ja nochmal perfider, ne? Also sozusagen die Behauptung, dass Faschisten diejenigen wären, die eigentlich für Meinungsfreiheit sind, ne, und Diskurs fördern wollen. Ne?
Ja, genau. Und die Leute, die sich dagegen stellen, sind dann angeblich die eben zensieren, für Zensur sorgen, die anderen eben nicht ausreden lassen, nicht sprechen lassen, nicht für Vielfalt sind. Und das finde ich das perfide und so. Und wenn man sie dann nämlich, aber das hatten wir auch schon öfters, dann drauf einlässt, und irgendwie sagt, naja gut, okay, dann muss ich es halt, dann irgendwie gebe ich klein bei und lass dir auch reden. Ja. Dann ist, glaube ich, das Einfallstor gegeben und weit offen für genau solche faschistischen, nämlich antidemokratischen Elemente, weil das ist nämlich ganz schnell passiert, was du gerade berichtet hast oder erzählt hast, worauf du hingewiesen hast, dass dann nämlich tatsächlich die eigentliche Strategie zum Tragen kommt, nämlich die Gleichschaltung und die Ausschaltung von Kritik völlig richtig.
Aber ich meine,
und das finde ich ganz gefährlich. Muss man ganz genau aufpassen, dass man dann wirklich hinsteht und sich nicht den Schuh anzieht. Ja. Man sei antidemokratisch, wenn man gegen illiberale, faschistische Züge und Ansätze wettert und dagegen ist. Ja.
Aber ich meine, jetzt haben wir doch schon irgendwie eine ganze Menge zusammengetragen an Aspekten oder Kriterien, die den Faschismus ausmachen oder wenigstens wesentlich bestimmen könnten. Ja? Also wir hatten jetzt ein Führerprinzip, Totalitarismus, Nationalismus, einen bestimmten Umgang mit den Gegnern, Ausgrenzung von Minderheiten bis hin zu massiver Gewalt ihnen gegenüber, Umdeutung der Realität. Ne?
Ja.
Ich glaube, das finde ich jetzt auch gar nicht so unplausibel zu sagen, das sind allesamt Aspekte, wesentliche, vielleicht sogar notwendige Aspekte faschistischer Überzeugungen, ne? Oder auch faschistischer Systeme dann. Mhm. Vielleicht ist es noch nicht hinreichend bestimmt damit, aber ist ja auch egal, ne? Wir haben, glaube ich, erstmal eine ganze Reihe da zusammengetragen. Und jetzt könnte man ja irgendwie die Anschlussfrage stellen und sagen, naja gut, aber es wird ja eigentlich immer jetzt wenn wir über die USA sprechen, von Trumpismus gesprochen.
Mhm.
Ja. Oder auch von Trumpismus gesprochen. Ja?
Ja.
Und ist das sozusagen, also ist das eine Form von Faschismus? Mhm. Was macht denn eigentlich den Trumpismus aus? Ja. Und können wir jetzt sozusagen darüber bestimmen, dass wir es bei Trumpisten mit Faschisten zu tun haben?
Mhm.
Ja.
Also, das finde ich einen guten Punkt. Ich glaube, also was zunächst mal, um noch einen Schritt nochmal zurückzugehen, glaube ich, jetzt mir zumindest schon klar wird, oder wo ich schon denke, dass da steckt was dahinter, nämlich zu sagen, also im Grunde jetzt erstmal, ob das jetzt sozusagen ein umfassendes Bild von Faschismus oder ob das Faschismus dann darstellt oder nicht, aber ich glaube, das sind ganz wichtige Elemente, die wir sicherlich bei dem einen oder anderen historischen Phänomen des Faschismus erkennen können, aber das sind sozusagen Unrechtsorte und Handlungen, glaube ich, die man eben, wie wir das auch gerade getan haben, auch heute aktuell in den Vorgängen in den USA, vielleicht auch anderswo in Ansätzen schon eben sehen können. Und ich glaube, auf die muss man hinweisen. Und ich glaube, da hilft uns das Wort Faschismus, weil es, glaube ich, eben eine gewisse Dichte an diesen Handlungen gibt und das Wort Faschismus sozusagen uns darauf hinweist. Aber dein Punkt ist jetzt, und deswegen...
Moment, da muss ich doch nochmal einhaken.
Ja,
also da ist es aber dann eben, denke ich, schon auch, deswegen ist es wichtig, sich auch Gedanken darüber zu machen, was denn dann Faschismus eigentlich ausmacht. Ne?
Ja.
Oder was, wie du sagst, wesentliche Elemente sind. Denn das, was wir dann ja auch moralisch verwerflich finden, und ich denke, man kann sagen, dass jeder dieser Elemente, die wir jetzt kurz angesprochen haben, dass der als moralisch verwerflich ausgezeichnet werden kann.
Yeah.
Ja. Und genau das macht es ja so wichtig, die als Elemente des Faschismus auszuzeichnen, weil man sonst eigentlich gar keinen Angriffspunkt hat. Ja? Zu sagen, dass es eben moralisch verwerflich ist. Es sind ja genau diese Dinge, die moralisch verwerflich sind. Ja.
Yeah.
Es ist ein ausgrenzender, es ist die Ausgrenzung von Minderheiten, nationalistisches Denken, Führerprinzip und Kult, Gewalt gegen Minderheiten und so weiter, was wir jetzt alles, das ist allesamt moralisch verwerflich, ja. Das ist aber auch wichtig, genau auf diese Aspekte hinzuweisen, ne?
Ja. Hättest du sonst Angst? Also, ich frage mich jetzt, warum, da gebe ich dir recht und sage, aber warum erwähnst du das jetzt noch? Jetzt wäre meine Frage oder vielleicht meine Vermutung, hättest du Angst, wenn wir jetzt nur das Wort Faschismus schnell verwenden, ohne vielleicht eben drüber nachzudenken, was da drunter steckt, dass wir schnell in etwas, was ich kürzlich gehört habe, geraten, nämlich in so eine Empörungsschleife. Also wir verwenden das Wort, um irgendwie unsere Empörung auszudrücken, aber ohne vielleicht genau herunterbrechen zu können, was jetzt dann eigentlich unsere Empörung auslöst und vielleicht irgendwie Ansatzpunkte dagegen zu haben. Also ist es sonst ein leerer Begriff, der möglicherweise zu Unrecht vergeben wird? Oder was wäre sozusagen dein Punkt?
Ich glaube, mein Punkt ist eher, dass es mehr dann im Kern darum eigentlich um die Frage geht, wir haben es mit verwerflichen Dingen oder Ereignissen, Umständen zu tun. Ja?
Ja.
Und die eigentlich relevante Frage ist doch, was tun wir jetzt dagegen?
Ja, ja, ja.
Und wenn ich sozusagen etwas in Anführungsstrichen nur in einem empörenden Sinn, es ist ja zutreffend vielleicht, ja, aber als faschistisch bezeichne, ja, dann habe ich irgendwie, ja, was meine ich denn jetzt damit?
Ja.
Ja, und ja. Eigentlich bin ich doch empört darüber, dass eben harmlose Personen, die vielleicht protestiert haben, auf offener Straße erschossen werden, ja, oder dass massenhaft Leute deportiert werden oder oder dass sich da die Korruption Bahn bricht, ja? Oder, also was wir ja schon alles besprochen haben. Und das ist doch eigentlich das, worüber ich erstens ganz, ganz spezifisch jeweils empört bin und wo ich mir dann zweitens auch überlegen kann, welche Strategien gibt es denn, um dagegen vorzugehen? Und wenn ich eben sage, nur in Anführungsstrichen, sage, das ist Faschismus, ja, dann habe ich irgendwie keinen, für mich keinen Ansatzpunkt.
Ja. Ja. Genau.
Außer ich weiß eben, dass das alles damit verbunden ist. Ja.
Ja. Also das ist eben dann so eine leere Hülse, die möglicherweise dann uns sagen, blind macht oder nicht genau hinschauen lässt oder Handlungsanweisungen gibt oder Lösungsmöglichkeiten, wie du jetzt gerade genannt hast. Und es drückt vielleicht nur eine, nur, ich sage mal, eine Empörung aus. Also da gebe ich dir recht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, eben so einen Begriff dann immer wieder zu hinterfragen, um dann genau feststellen zu können, nicht weil man irgendwie eine naturgegebene Definition jetzt versucht zu finden, sondern um wirklich die einzelnen Elemente auch identifizierbar und handlungsfähig zu machen. Ich glaube aber trotzdem, das wollte ich nur sagen, dass wir, glaube ich, vielleicht doch auch in so einen intuitiven Zugang haben. Und ich meine dieses Beispiel USA, vor allem, weil es so schnell geht, vor allem, weil es so brutal ist, vor allem, weil es so aus dem Nichts kommt und irgendwie Unfassbares gewissermaßen, unfassbare Vorgänge jetzt nach sich zieht. Ich glaube, dass wir das mit dem Begriff Faschismus oder mit dem Verdacht, zumindest sagen wir mal Faschismus belegen, hat eben mit diesen Eigenschaften zu tun und rührt in uns irgendwas an, wo wir sagen, das ist, ich in Anführungsstrichen sagen, nicht einfach nur normales Unrecht. Das ist blöd, gell? Das hört sich blöd an, aber irgendwie
ich weiß,
so,
was du meinst,
so Dinge, wo wir sagen, da müssen wir jetzt irgendwie, da müssen wir was ändern, sondern das hat so eine überwältigende Brutalität, glaube ich, und dass wir eben den Verdacht äußern, das könnte hin zu einem faschistischen System laufen, tendieren, glaube ich, drückt diese überwältigende Brutalität aus. Und dann, glaube ich, aber ist es wichtig, und deswegen setzen wir uns ja heute zusammen und haben uns Gedanken auch gemacht und hoffentlich machen sie das andere auch, dann muss man es natürlich runterbrechen und füllen, diesen Begriff, so wie du es gesagt hast, da gebe ich dir definitiv
genau, also es geht mir eben nicht sozusagen um die reine intellektuelle Übung, Begriffszerlegung, ne? Und was steckt da jetzt alles drin und was nicht und warum und
Seminar-Style.
Seminar-Style, sondern es geht mir tatsächlich eben um die Dinge, die da passieren und die Frage, was da jetzt eigentlich zu tun ist. Das steckt eigentlich, glaube ich, dahinter. Ne?
Ja.
Weswegen,
jetzt hattest du den.
Nee, sag.
Achso, ne, genau, ich wollte es nur sagen, jetzt hattest du den Trumpismus angesprochen, das ist eine total interessante Frage, ist der ein Faschismus? Jetzt hatten wir bislang so Vorgänge oder die Trump-Administration im Blick gehabt und die Vorgänge, die jetzt in den USA passieren. Was meinst du mit Trumpismus? Also deine Frage war jetzt gerade, ist Trumpismus eigentlich eine Form, eine Unterform oder der Ausdruck eines faschistischen Systems? Was ist denn aber Trumpismus aus deiner Sicht oder welches Phänomen bezeichnest du damit?
Aus meiner Sicht weiß ich jetzt nicht, ne? Aber zum Beispiel der Soziologe Jeff Goodwin an der NYU tätig, hat ja mal in ähnlicher Weise wie wir gerade eben sich sozusagen die Frage gestellt, welche Kernelemente zeichnen denn das aus, was man so mit dem Label Trumpismus
Ja,
belegt.
Gut, super.
Ja. Und da ist es schon erstaunlich, dass da jetzt vielleicht auch nochmal ein paar neue Sachen, zumindest in Nuancen mit reinkommen, ja, zu dem im Vergleich zu dem, was wir gerade gesagt haben, aber dass sich doch auch ein paar Dinge wiederfinden, andere allerdings auch nicht, ja, über die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Und was der hat im Wesentlichen, glaube ich, 5 oder 6 Elemente, die er ausmacht. Das eine ist ein Konservatismus, ne? Was weiß ich, so diese klassischen Dinge, die ja bei uns bei der AfD auch laufen, ne? Anti-Queerness, Anti-LGBTQ, ne? Solche Geschichten, ja. Das zweite ist ein ganz starke kapitalistische, neoliberale kapitalistische Überzeugung, die eine Rolle spielt. Das dritte ist ein Wirtschaftsnationalismus, ne? Das hatten wir, glaube ich, jetzt so alles noch nicht, ja, an Aspekten, die den Faschismus ausgezeichnet haben. Aber jetzt kommen 2 Merkmale, die wir auch hatten. Und das eine ist sozusagen eine ganz bestimmte Form der Rhetorik gegen bestimmte Gruppen, hier insbesondere gegen Einwanderer. Also da sind wir wieder bei der Unterdrückung von Minderheiten letztlich, ne, was wir so bezeichnet haben. Und das zweite ist, ist sozusagen auch eine ultranationalistische Prägung. Das hatten wir ja auch, ja, in dem, was wir besprochen haben.
Ja. Ja.
Und das fand ich jetzt ganz spannend, weil es gibt eben eine gewisse Schnittmenge, ne?
Ja.
Also Ausgrenzung von Minderheiten, insbesondere Einwanderern, und ein stark ausgeprägter Nationalismus. Ja?
Ja.
Was Goodwin jetzt eben nicht hat, sind so Sachen wie Führerprinzip. Was hatten wir noch? Gleichschaltung, ne?
Kontrolle des Narrativs.
Kontrolle des Narrativs, auch von Gewalt spricht er, glaube ich, so erstmal nicht, ja.
Ja.
Also, wenn man das so sieht, ne, dann müsste man ja sagen, okay, es gibt bestimmte Schnittmengen, ja, sozusagen zwischen Trumpismus und Faschismus, aber es ist sozusagen nicht wirklich eine, wenn man das so zergliedert, eine, ja, eine Unterform oder eine Teilmenge oder wie auch immer, ja, faschistischer Ansätze, ja.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, findest du das überzeugend oder würdest du so gar nicht nachdenken?
Ich habe einen Punkt, weswegen ich sozusagen vielleicht ein bisschen verwirrt bin, ob dieser Frage, beziehungsweise nicht, dass du der Frage, die du aufgeworfen hast, sondern der, ich sag mal, Kohärenz des Begriffs Trumpismus, da komme ich gleich dazu, aber was du jetzt sagst, oder um jetzt direkt zu antworten auf die Frage, was ich davon halte, ich denke, das ist interessant, dass das eben Ansätze, so würden das, glaube ich, auch viele wahrnehmen, in diesem Trumpismus oder Trump-System da sind, die faschistische Tendenzen haben, also gerade die 2 Punkte, die du zuletzt genannt hast, dass die aber eben offensichtlich andocken an etwas, was eben mit zum Beispiel gesellschaftlichem Konservativismus verbunden ist, irgendwie Ablehnung von eben allem möglichen sexuellen Befreiungen hin zu einem traditionellen Familienbild, was wieder kommt und so weiter. Also das scheint wie so eine Art die Nahrung oder das Futter für das Feuer des Trumpismus zu sein. Also da, da kann sich dann solche dann faschistisch, oder was wir vorher als Faschismus bezeichnet haben, faschistische Elemente, kann sich da gut andocken, sozusagen, oder wird genährt dadurch. So würde ich es, so erschließt sich mir das jetzt. Also eine Gesellschaft, die eben vorbereitet wird durch Leute, seid wieder Mann und Frau, und es gibt keine anderen Geschlechter, und die Frau hat zu Hause zu arbeiten, der Mann hat irgendwie für Einkommen zu sorgen. So war das immer schon so, und das verbindet sich vielleicht möglicherweise mit einem Narrativ, auch früher war es besser. Oder das gehört zur eigentlichen Bestimmung unseres Volkes dazu, sozusagen. Es wäre dann eine neue Geschichte, und schwuppdiwupp sozusagen können an diese Elemente, die jetzt nicht per se faschistisch sind und die jetzt auch nicht, ich sag mal, per se irgendwie verbietenswert, das ist, also kann es ja geben, bis in einem gewissen Rahmen. Es gibt da konservative Ansichten und liberale Ansichten, progressive Ansichten. In einem gewissen Rahmen ist das ja alles in Ordnung, sozusagen, aber glaube, in dem Trump-System scheint das Futter zu sein für etwas, was eben auch noch dazukommt und was wir vorher zumindest diskutiert haben als Faschismus. Ja. Also das wäre sozusagen.
Ja, ich hätte jetzt noch einen anderen Erklärungsansatz. Ne?
Ja, mach mal. Spannend.
Ich glaube, dass sich das einfach auch überholt hat. Ne? Denn diese Analyse von Goodwin ist einfach schon 5-6 Jahre alt.
Ja. Ah ja, Trump 1.
Genau,
so.
Und bezieht sich dementsprechend eben auf Postulate, die halt damals getätigt wurden. Ja, und die Trump 1 ist damit wahrscheinlich auch ganz gut abgebildet, ne?
Genau.
Mit diesen Aspekten. Ja. Aber inzwischen ist es ja weit schlimmer und all die Aspekte, die wir jetzt gerade versucht haben, so ein bisschen herauszuarbeiten, ne? Die Elemente des Faschismus sind unserer Meinung nach, ja.
Ja.
Da wäre jetzt ja eher die Frage tatsächlich, finden wir Ausdrücke dieser Elemente aktuell in den USA wieder?
Ja.
Und da würde ich jetzt einfach mal sagen,
genau.
Also für jedes Einzelne eigentlich, was wir jetzt benannt haben vorhin. Ja.
Ja.
Und insofern ist dann vielleicht Goodwin einfach halt, es hat sich halt überholt. Ne?
Überholt oder es hat sich eben gezeigt, dass sich an diese vorbereitende Phase, so könnte man es jetzt mal sagen, irgendwie mal ins Blaue gesprochen, wo genau diese Elemente, Konservativismus und irgendwie ein gewisser Wirtschaftsnationalismus oder Merkantilismus, also eine Abschottung sozusagen der nationalen Ökonomie gegenüber außen, die wurde vorbereitet und da dockt jetzt sozusagen andere Strömungen dran. Und das führt mich tatsächlich direkt zu dieser Problematik, dass ich denke, vielleicht ist an dieser Idee des Trumpismus etwas nicht ganz passend, weil ich mich manchmal frage, stimmt es denn, dass wirklich sozusagen Trump, ich sag mal, die Quelle des Übels ist? Also ist der nicht vielmehr ein Symptom für tiefer liegende Strömungen sozusagen? Und der ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, der hat halt, ja, das ist vielleicht auch nicht ganz kohärent, was der macht, aber es drückt eben das aus, was du gerade eben mit Trumpismus bezeichnet hast.
Ja.
All diese vielleicht an sich nicht zwingend alle sofort üblen Entwicklungen, die drückt er aus und dann aber wird er überrollt gewissermaßen durch eine Strömung, eben den Faschismus, der aber von anderen Gruppen, Personen, wie auch immer gesteuert wird. Also das soll gar nicht verschwörungsmäßig klingen, ganz im Gegenteil, aber ich glaube, man kann es auch gut Personen und Gruppen sozusagen zuordnen in den USA, die, glaube ich, ein ideologischeres Interesse haben und ideologisch basiert sind, glaube ich, und die tatsächlich nicht einfach nur in Anführungsstrichen jetzt Wirtschaft so gestalten, dass es halt in die eigene Tasche wirtschaftet. Ich glaube, das wäre sozusagen so der Trump-Style, der Trumpismus. Ja, ich muss halt reich werden, die Armen sind mir ja wurscht oder die anderen. So, und dahinter steckt aber, glaube ich, eine massive Bewegung, und das frage ich mich manchmal, ob man das so sehen kann, die an diese vorbereitende Phase eben andockt und jetzt wirklich massiv umbaut, massiv Minderheiten eben nicht nur in Anführungsstrichen diskriminiert oder übervorteilt, sondern tötet. Aktuell noch nicht im großen Stil, aber wer weiß, wo das hinführt, ja. So, also ist Trump sozusagen ein Symptom oder sozusagen das Vorbereitende von eigentlich etwas Größerem, sodass der Trumpismus letztlich nur eine historische ein Begriff für eine Übergangsphase ist, die aber nichts Kohärentes im Sinne einer Ideologie bezeichnet, die kommt, und das wäre sozusagen der Faschismus. Weißt du, was ich meine? Oder
ich weiß, was du meinst. Ja, das geht ja auch so ein bisschen Hand in Hand mit den Diskussionen, die immer geführt werden. Ne? Eben, du hast das Stichwort Marionette auch schon gesagt, ne? Ob Trump eigentlich noch wirklich der da sozusagen die Fäden in der Hand hat, ne?
Ja.
Angesichts auch so mancher Auftritte, die sich ja auch so ein bisschen häufen, ne? Also ich sag nur Stichwort Island jetzt vor ein paar Tagen, ja. Also jetzt sollte es dann nicht Grönland, sondern Island sein, irgendwie auf einmal. Und ja, da gibt's ja ganz viele Beispiele dafür, ne, wo man auch schon den Eindruck haben kann oder muss, dass er vielleicht manchmal auch selber nicht mehr so ganz weiß, wo es hingeht.
Genau.
Und
wo er ist.
Genau, und auf
Okay.
der anderen Seite diese ja nachweislich auch wirklich teilweise äußerst radikalen Personen, naja, im Hintergrund kann man ja fast nicht sagen, ne? Aber du weißt, was ich meine, zumindest nicht an präsidialer, in präsidialer Funktion.
Ja.
Und das würde ja so ein bisschen das widerspiegeln, was du gerade sagst, ne? Dass das ist eben sozusagen eine, wie eine Galionsfigur ist. Die eigentlich vor einer Bewegung steht, die sie aber gar nicht kontrolliert oder da wirklich vorweg geht, ne, sondern eher vorne weggeschoben wird. Ne?
Ja.
Und es gibt ja auch nicht wenige Leute, die sagen, naja, also wenn Trump jetzt weg wäre, ja, würden dann nicht noch viel schlimmere Leute folgen. Die das, weil ich will, also ich frage mich ja manchmal zum Beispiel auch, ob Trump tatsächlich, also oder ich glaube eigentlich fast, dass Trump gar nicht so ideologisch fürchterlich geprägt ist, ja, also zumindest nicht, was diese politischen Dinge angeht, über die wir gerade gesprochen haben, während die Leute da im Hintergrund, glaube ich, sehr wohl, ideologisch sozusagen voll ausgeprägt sind, ja, in eine ganz bestimmte Richtung. Ja.
Ja.
Also insofern kann das schon sein, wie du sagst, natürlich jetzt total spekulativ, ne? Zum jetzigen Zeitpunkt, aber kann schon sein. Ne?
Das ist spekulativ, das wäre jetzt eher sozusagen eine Art Verstehensbrille der Vorgänge, natürlich, die jetzt gerade passieren. Also es ist keine Erklärung und auch keine, also oder nur im gewissen Sinne eine Vorhersage, aber eher eine Art, eher ein Versuch, eben so eine Interpretationsbrille zu geben der Vorgänge, die passieren. Und ich glaube, es gibt gute Hinweise. Wir hatten lustigerweise bei einer Sendung im vergangenen Jahr, wo wir uns eben auch mit auf die Suche begeben hatten nach philosophischen Stimmen zur Trump-Wahl.
Ja.
Erinnere ich mich, da hatten wir den Hans-Ulrich Gumprecht auch besprochen, Literaturwissenschaftler, der schon lange in den USA lehrt, der da schon gesagt hat, dass gefährlich ist eigentlich zum Beispiel der Vizepräsident J.D. Vance, weil der, genau wie du sagst, ideologisch geprägt ist und massiv. Und ich glaube daran, und ich glaube jetzt haben wir so ein bisschen mehr Fleisch an dieses Gerüst, glaube ich, was man vorher natürlich auch vielleicht durch Insider oder gehört haben und vielleicht auch befürchtet haben. Das war auch damals schon nicht unplausibel. Aber ich meine, dass wir jetzt vielleicht so ein bisschen, darum ist es ganz gut, dass wir uns auch heute darüber unterhalten, ein bisschen Fleisch an dieses Gerüst jetzt hingebaut haben und so vielleicht ein bisschen klarer auch das begrifflich greifen können und dann eben mit dem Begriff des Faschismus und auch der Runterbrechung in Einzelbestandteile oder in wesentliche Elemente eben dann auch, glaube ich, den Blick schärfen können auf die Dinge, die da problematisch sind.
Ja, total, da gebe ich dir völlig recht. Aber dann bleibt natürlich eine Frage, ne? Und das war ja auch die Frage, die ich aufgeworfen habe, eben in dem Zusammenhang, warum es mir darum geht, sich genauer anzuschauen, was das denn eigentlich bedeutet, wenn wir von Faschismus sprechen. Was machen wir denn jetzt damit? Oder dagegen besser? Also das ist doch jetzt eigentlich, also wir können uns jetzt ja alle einig sein, dass wir es hier mindestens mit faschistischen Tendenzen zu tun haben, ne? Und dass wir das moralisch verwerflich finden. Aber was bedeutet denn das jetzt? Was folgt denn jetzt daraus? Also noch sind wir ja nicht in Anführungsstrichen besser als das, was du vorher als Empörungsrhetorik bezeichnet hast. Ne? Wir haben halt jetzt nochmal das versucht, ein bisschen begrifflich zu fassen, was wir daran moralisch verwerflich finden. Ja. Aber was machen wir denn jetzt?
Ja. Also ich meine, die Frage stellt sich auf verschiedenen Ebenen. Ich würde es jetzt einfach an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben.
Ja,
dann werden
sehr
wir
gut.
raus. Nee, natürlich, ich glaube, mehreren Ebenen. Ich meine, zuallererst sind wir natürlich noch in dem internationalen Staatensystem, sodass wir sagen müssten, also das ist natürlich jetzt auch eine Frage, die sich an amerikanische Bürgerinnen und Bürger stellt. Und ich glaube, das sehen wir ja, also gerade in Minnesota, dem Staat, der sehr heimgesucht worden ist durch die Eisbanden sozusagen, durch die marodierenden Banden, die machen Generalstreiks, die gehen auf die Straße, die protestieren. Ich glaube, das ist eins. Ich meine, die Frage wäre natürlich dann, wie weit darf so ein Protest gehen? Also wie gewalttätig darf dieser Protest selber gehen? Das wäre eine Frage, die sie da dann anschließen würde. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist, und den sehen wir jetzt auch, gerade heute habe ich gelesen, in Texas gab es irgendwelche Nachwahlen für den texanischen Senat, den überraschenderweise oder gar nicht so vorhergesehen zwei Demokraten gewonnen haben.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Hinweis drauf. Und die Midterms kommen jetzt auch im kommenden Herbst, also die Wahlen eines Teils des Senats, des House of Representatives. So, also natürlich demokratische Wege der Wahl und der Abwahl, sofern das eben noch möglich ist, wäre noch ein weiteres, übrigens ein weiteres Kriterium für Faschismus, die Abwahl von Wahlen oder die Abschaffung von Wahlen vermutlich. Und auch das ist
Antidemokratie,
ja schon,
ne? Oder antidemokratisches Element haben wir vergessen tatsächlich.
Ja, genau, stimmt. Genau, eigentlich zentral, gell? Ja. Aber eben auch was Institutionen angeht. Aber solange das eben noch möglich ist und in dem Rahmen, wo es noch möglich ist, glaube ich, sind das natürlich auch Mittel, die man hat. Und ich frage mich aber trotzdem, gell, also wir sind ja gestartet mit dem Beispiel Tom Morello. Habe ich auch zu wenig Einblicke. Das mag auch sein, bin jetzt nicht jeden Tag mit amerikanischen Freundinnen und Freunden da in Kontakt. Aber mir scheint, dass doch die Bewegung deutlich größer sein müsste als nur in Minnesota, denn Minneapolis, also nicht, die Leute sollten nicht nur in Minneapolis auf die Straße gehen, auch nicht nur in den Zentren. Es gab da ein paar andere, glaube ich, Demonstrationen auch. Kalifornien ist natürlich ein Staat, der auch sich dagegen auflehnt. Aber irgendwie scheint mir eben diese, was Sie vorher gesagt haben, diese massive Totalität doch so zu sein, dass es nicht einfach irgendwie ein lokales Problem ist. Und mir scheint auch nicht das Problem zu sein, dass die ICE-Leute amerikanische Bürgerinnen und Bürger erschossen haben. Als ob es kein Problem wäre, wenn jetzt die erschossene Person eine Immigrantin gewesen wäre. Also das ist ein bisschen der Diskurs irgendwie. Jetzt gehen die sogar auf amerikanische Bürgerinnen und Bürger los und töten die. Mir scheint also manchmal verbunden mit der Beobachtung, irgendwie würde ich da viel mehr Aufstand wünschen, politischen Aufstand, doch irgendwie in eine gefährliche Richtung zu deuten. Ja. Ist da wirklich so viel Opposition da?
Ja, eben. Das wollte ich gerade sozusagen einwenden, dass ich mir da auch nicht so sicher bin. Ne?
Ja.
Also das eine, diese rhetorische Geschichte, die du angesprochen hast, ne, jetzt töten die sogar amerikanische Bürgerinnen und Bürger. Das ist, glaube ich, da müssen wir vielleicht woanders nochmal drüber sprechen. Das ist, glaube ich, tiefer angelegt. In-Group, Out-Group und so weiter. Ja, das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber die andere Sache ist, ich habe mich vor ein paar Tagen da mit zwei Kollegen drüber unterhalten, so um den ganzen Kontext irgendwie.
Spannend.
USA, Trump, Entwicklungen dort. Und irgendwann kamen wir auch auf diese Geschichte, dass ja scheinbar gibt es Proteste, es gibt eine Gegenbewegung. Und dann meinte einer von beiden, naja, es ist ja schön und gut und dann ist zum Beispiel New York demokratisch, aber was bringt's ihnen denn? Und da ist natürlich auch was dran, ne?
Du hast eben
dann diese demokratischen Zentren, die du jetzt ja auch angesprochen hast, oder du hast eben diese großen Proteste jetzt in Minneapolis, ja, zum Beispiel. Aber welche Bedeutung hat es denn für das ganze Land?
Ja.
Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt zum Beispiel den sogenannten Bible Belt dir anguckst, ne? Und all die Menschen, die da leben auf einer riesigen Fläche und offensichtlich gibt es ja weiterhin auch genügend Unterstützer. Ne?
Ja.
Und es gibt eben so Zentren, in denen sich halt immer mehr Gegenprotest auch dann massiv zeigt. Ja? Aber die Frage ist das eben ausreichend? Ne? Und da kommt man ja auch zu deinem Punkt dann zurück, ne? Bräuchte es nicht eigentlich noch viel mehr eben Gegenprotest? Ja. Ne? Aber da ist ja dann wiederum die Anschlussfrage, ja, vielleicht, das ist, versteht sich vielleicht auch von selbst, ne? Man braucht so viel Protest gegen solche Entwicklungen wie möglich. aber können wir auch bei uns in Deutschland sehen, wie überzeugen wir denn die Leute davon, dass genau das eben nicht richtig ist, wofür sie jetzt da vielleicht auch beim nächsten Mal wieder stimmen würden oder was sie jetzt vielleicht sogar unterstützen. Ja? Das ist doch eigentlich die Kernfrage, weil die weiterhin oder vielleicht auch jetzt sich aktiv dagegen wehren wollen, die brauchen wir ja nicht mehr zu überzeugen. Die problematischen Fälle sind ja die, die das weiterhin unterstützen wollen. Wie kommen wir da dran? Na, das ist doch eigentlich die entscheidende Frage.
Ich bin ja auch dankbar für den Hinweis nochmal. Also ich wollte das jetzt gar nicht als so Finger... Ich wollte es nur nochmal sagen, es ist nicht so, warum tut mir nicht mehr dagegen, so als hätten wir hier die weiße Weste. Ich glaube, völlig richtig, die Frage stellt sich auch hier in die gleiche Problematik. Ich hatte jetzt nur gedacht, eben in den USA ist die Entwicklung schon so ein bisschen weiter in Richtung faschistisches System. Und ich frage mich manchmal, wenn die Beobachtung, die du jetzt ja auch sozusagen ausdrückst, richtig ist oder angenommen, sie wäre richtig, dass da weniger jetzt Protest, Aufstand, Aufruhr und Aktivität gegen das System vorliegt, als man so erwarten müsste. Ob nicht eben der Umbau des Systems schon so weit fortgeschritten ist, also die Gleichschaltung, die Kontrolle des Narrativs tatsächlich schon so weit fortgeschritten ist, dass die Leute eben auch gar nicht mehr rauskommen, dass es eben nur eine kleine Gruppe ist und diese faschistische Politik eben normalisiert ist. Das ist ja ein Prozess, den wir hier auch befürchten müssen mit den jetzt auch in Deutschland anstehenden Kommunalwahlen oder eben auch Wahlen in den Bundesländern, dass da, Sachsen-Anhalt ist so ein Beispiel, da hat die AfD, glaube ich, wird mit 40% aktuell vorhergesagt, stärkste Partei. Ja, das führt dann dazu, dass Leute, die vielleicht davor nicht dran dachten, dass man die wählen kann, denken, naja, wenn 40% die wählen, dann können die ja nicht so schlimm sein. Ja, dann kann ich, wenn ich vielleicht irgendwie so ein bisschen gegen Regierung oder gegen Grün oder was weiß ich bin, kann ich die auch wählen und zack, dieser Schneeballeffekt oder wie auch immer man das nennen will, normalisiert sich eben so eine Politik. Und ich frage mich manchmal, ob die USA eben durch all diese Elemente, die wir vorher nannten, die ein faschistisches System ausmachen, schon ein Stück fortgeschrittener auf diesem Weg sind, also wirklich schon mindestens auf der Türschwelle stehen ich sag mal Gehirnwäsche, das hört sich so blöd an, als werden die Leute irgendwie alle blöd und können nicht denken, aber das Narrativ ist schon so kontrolliert, dass es eben gar keinen Ansatzpunkt mehr gibt, und dann stellt sich die Frage, die du gerade genannt hast, umso dringender, wie können wir die Leute da rausholen? Völlig richtig. Also es ist eine Zustimmung zu deiner Problembeschreibung.
Ja. Aber ich fürchte, das werden wir heute und auch so bald nicht lösen. Und wir zwei wahrscheinlich sowieso nicht, Andreas. Was mich jetzt dazu bringt, wollen wir uns zum Abschluss noch mal mit den wirklich wichtigen und schönen Dingen beschäftigen.
Das war jetzt ein sehr schöner Überleitung.
Er war ein bisschen holprig.
Ich glaube, wir bleiben da dran. Das machen wir. Ich wollte nur sagen, ich finde es sehr wichtig und ich finde es gut, dass wir da auch noch ein bisschen jetzt ranten durften und uns über dieses Thema unterhalten dürfen. Ich denke, wir bleiben da dran und werden das weiter beobachten müssen. Vielleicht hat unsere Brille ja, die wir jetzt angeboten haben, unsere Interpretationsbrille irgendwie einen Wert und wir werden es auf jeden Fall weiter begleiten und vielleicht fällt uns auch irgendwann mal eine Lösung ein, die werden wir dann natürlich auch hier an der Stelle kundtun und vielleicht können wir auch nochmal über die Frage uns Gedanken machen,
da machen wir eine Sondersendung,
wie weit der Protest reichen darf.
Genau. Ja. In dem Moment, wo uns die Lösung einfällt, machen wir also instantan eine Sondersendung.
Genau. Was nur dafür spricht, dass man also unsere Kanäle, über die wir zu erreichen sind, also ständig beobachten muss, weil das könnte ja jederzeit der Fall sein. So, aber jetzt...
Wie kommen wir denn dahin zu den Kanälen?
Wie wir da hinkommen, sagen wir es gleich, oder? Also wir sind natürlich auf verschiedenen Kanälen zu finden und da gibt es einen Linktree. Der alle unsere Kanäle, auf denen wir zu finden sind und über die wir unsere neuen Sendungen und unsere Ideen kundtun, über die wir aber auch erreichbar sind für Kommentare, für Kritik, für Hinweise, für Themenvorschläge, für weitere Gedanken, für Jubelschreie und
Ja.
Verrisse, da sind wir erreichbar und das findet ihr alles im Linktree. Der ist wo zu finden eigentlich?
In den Shownotes zum Beispiel.
In den Shownotes, ja, natürlich.
Ja. Ja.
Wie konnte ich das vergessen?
Genau.
Ja. Richtig, also in die Shownotes gucken. Aber ja. jetzt haben wir unsere Kontaktdaten schon vor dem Höhepunkt und wir können jetzt wirklich den Abschluss zum Höhepunkt machen, den Höhepunkt zum Abschluss.
Ja, absolut. Wir haben, denke ich, wieder, also ich habe auf jeden Fall Musik dabei. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Andreas.
Du hast ganze Alben, Kisten, Musikläden wahrscheinlich dabei. Ich habe auch was dabei, ja. Soll ich anfangen? Magst du anfangen?
Fang an. Diesmal fängst du an.
Okay. Also ich habe natürlich heute was dem Thema Angemessenes mitgebracht. Wir hatten es vorher schon, hatten wir schon zwei Bands, einmal Rage Against the Machine und einmal Bruce Springsteen mit seinem jetzt neuen Song, aktuell zu den eigenen.
Stimmt, das ist schon dein dritter Musiktipp heute, so durch,
Nein, also ja, das denkst du, das wäre deine Strategie. Ja. Ja. Aber ich bin ja ganz ehrlich, ich sagte nur, dass wir die vorher erwähnt haben. Ich habe heute aber einen ähnlichen Song, aber einen Song eben zum Thema dabei, über den ich jetzt lustigerweise kürzlich gestoßen bin, kannte ich davor auch noch nicht. Es geht um den Rapper Dead God Bars. So heißt ein Rapper, der mit bürgerlichem Namen Brad Green heißt und Schauspieler ist, auch mal für einen Emmy nominiert worden ist. Und der hat irgendwann angefangen, über, ich sag mal, was man abfällig woke Musik nennen oder woke Themen nennen zu rappen. Und also über sein Verhältnis zu seiner Tochter auch und über Kritik, die er da von eben, was aus seiner Sicht eben dann toxisch männlichen Männlichkeitsvorstellungen erhalten hat. Also gegen diese toxischen Vorstellungen hat er angefangen zu rappen und der hat jetzt ein Stück gemacht, das an dem Tag, wo wir mit dieser Folge rauskommen, auch auf den Plattformen zu finden ist. Deswegen müssen wir das nachträglich dann noch auf unsere Playlist packen. Der hat ein Lied geschrieben, das aber schon auf Social Media zu sehen ist, auf seiner Instagram-Seite. Die können wir vielleicht verlinken.
Zu hören hoffentlich auch.
Bitte? Zu hören, genau. Und das Stück heißt Stay Out of Politics und dreht sich so ein bisschen um die Frage, dass man doch jetzt nicht politisch sein kann, im Angesicht dieser schrecklichen Vorgänge in Minneapolis kann niemand sagen, ja, mit deiner Musik, mit deiner Kunst oder mit dem, was du machst, sei nicht politisch, stay out of politics. Nein, jetzt ist die Zeit aufzustehen und eben den Finger draufhin auf die Wunde zu legen und sagen, ja, möglicherweise, wie wir das getan haben, das ist der Anfang des Faschismus. Und das ist eben ein Stück, das diese Gedanken ausdrücken. Das wollen wir euch empfehlen. Auf jeden Fall diese Instagram-Seite packen wir in die Shownotes. Und wenn das Lied dann erschienen ist, packen wir den Link zu den Plattformen, zu Spotify auch. Dann.
Ja, ich glaube, das soll tatsächlich mit Erscheinung dieser Ausgabe auch sein, dass der Song erscheint.
Genau,
also wir müssen nur dran denken, dass wir das noch in die Playlist packen. Aber es ist ja nichtsdestotrotz noch, wollte ich noch sagen, in zweierlei Hinsicht interessant, dein Musiktipp. Ne? Nämlich erstens, weil du in der letzten Folge angekündigt hattest, dass du das Jahr der Schnulzen ausgerufen hast und jetzt kommt als zweites schon sofort, was, ich kenne es noch nicht, aber ich vermute mal, so wie du es beschreibst, was relativ Unschnulziges und politisch Kritisches.
Ja,
das ist die erste interessante Beobachtung. Also lange hast du es nicht durchgehalten, Andreas.
Oh, mit deiner
und
da muss ich nicht.
Und die zweite interessante Beobachtung ist ja eigentlich sozusagen das Genre, wie gesagt, ich kenne es noch nicht, also vielleicht trifft es auch nicht zu, aber dass das Genre Hip-Hop ja zumindest in den letzten anderthalb, zwei Jahrzehnten und davor auch schon immer ein Stück weit eben, nicht gerade wenig geprägt war von toxischer Männlichkeit, ne?
Ja,
und dass sozusagen jemand, der sich diesem Genre zugehörig fühlt, eben sozusagen genau das anprangert und kritisch zur Sprache bringt, ist doch ein ganz interessanter Punkt, finde ich eigentlich.
Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Also den ersten lasse ich nicht zählen. Tatsächlich, dieses Jahr bleibt bestehen. Und ich werde auch, ich hatte schon überlegt, Schnulzen zu bringen. Ich werde dir noch genug, also du wirst dich noch grämen, dass du mich heute jetzt auf diese Art angegangen hast, weil du wirst noch genug Schnulzen erhalten. Den ersten Punkt, der zweite ist in der Tat interessant. Das ist natürlich selber auch eine Reflexion auf die Geschichte des Hip-Hop oder des Rap selber, die man auch mal anschauen müsste. Da gebe ich dir recht. Ja, das ist interessant.
Genau.
Aber was
also,
hast du denn?
Ich mache dann für dich noch eine extra Sub-Playlist Schnulzen. Ja.
Ja. Okay.
Wenn es dann mehr als eine ist, ne, da müssen wir vielleicht schon auch ein bisschen.
Oh, glaub mir. Oh boy, das werden mehr als eine. ja, was genau. Hast du dabei, Sebastian? Bin ich gespannt.
Ich habe mir gedacht, dieses Mal, dass wir doch irgendwie angesichts der Weltlage und der Situation, in der wir uns befinden, das ist sozusagen auch gleich ein nicht besonders guter, aber Vorschlag dafür, was wir tun können, dass wir eigentlich nichts anderes tun können, als zu tanzen. Und
sehr cool.
Deswegen habe ich es auch schon dem Genre ein sozusagen etwas älteres Stück von 2018 des bulgarischen DJs und Producers, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Christian Kraken. Das Stück heißt Instinct. Und ich möchte noch einen ganz persönlichen Hörtipp loswerden dafür. Nämlich jetzt einfach sich vernünftige Kopfhörer, Over-Ear-Kopfhörer aufzusetzen, das Stück anzumachen, auf volle Granate zu drehen und dann aufzupassen, dass man genug Platz hat in dem Raum, in dem man gerade ist und sich das anhört. Das ist mein Musiktipp für dieses Mal.
Absolut genial. Und genauso wie du es beschrieben hast, werde ich es auch sofort machen.
Sehr gut, mach das. Hast du denn sonst noch was oder musst du dann ganz schnell jetzt zur Musik?
Ich muss ganz schnell zur Musik. Deswegen habe ich auch nichts mehr. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich habe jetzt Feierabend.
Ja, ich auch. Wir alle. Und aber trotzdem nicht vergessen, ne? Bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens. Los geht's.
Herzlich.
Ah, jetzt haben wir doch schon was. Warte, machen wir eine kurze Pause.
Ja.
Drei, zwei, eins.